NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Oktober 1985. Der Todestag des russischen Pianisten Emil Gilels.
Am Klang der Schritte konnte man seinen inneren Zustand erkennen. Eilige Schritte, sichere, schnelle, in Schnürschuhen aus Chromleder, die kontrollierten, ob alles in Ordnung war, bevor er aus dem Haus zum Flughafen ging. Energische Schritte eines zur Arbeit Gehenden. Aber auch schlurfende Schritte von einem dreimonatigen Schmerz in der Schulter, von völliger Schlaflosigkeit.
Emil Gilels war nicht nur ein Mann der Faust und der schnellen Finger, die in Sergei Prokofjews Achter Klaviersonate besonders rasant und präzise wurden. Seine Persönlichkeit, die bei öffentlichen Terminen verschlossen wirkte, drückte sich in der Erinnerung seiner Frau Lala eher in seinem Auftreten im wörtlichen Sinne aus, im Klang der Sohlen und Schritte, mit denen er seinen Weg ging.
Das ganze Leben lang bin ich auf der Suche nach einem Weg und immer auf Entdeckungen aus,
sagte er von sich selbst.
Das ist schwierig, meinen Sie? Es ist das Glück. Meine Arbeit gleicht der in einem Laboratorium. Versuche, Entdeckungen, immer wieder Versuche.
Es gab Leute, mit denen er war immer, und das war die Mehrheit, distanziert, kalt, höflich, aber nicht anders. Und viele Leute sagten, er ist so lustig, so gütig.
Der aus Lettland stammende Pianist Felix Gottlieb hat in den 60er Jahren bei Emil Gilels am Moskauer Konservatorium studiert. Die Persönlichkeit des Lehrers hat sich ihm eingeprägt. Ein kleiner, enorm kräftiger Mensch mit eben solchen Händen, einem auffällig rötlichen Haarschopf und dem rundlichen, energischen Profil seiner litauischen Eltern. Und energisch konnte er auch im Unterricht sein.
Er liebte nicht besonders, wenn Schüler so widersprechen oder sowas. Das liebte er nicht.
Am 19. Oktober 1916 wurde Emil Gilels in Odessa am Schwarzen Meer geboren, als Sohn eines Angestellten einer Zuckerraffinerie und einer Hausfrau, die sich um die zahlreichen Kinder kümmerte. So wuchs Gilels in das neue Zeitalter hinein, das nach dem Willen der Bolschewisten ein goldenes werden sollte. Als Emil ein Jahr alt war, brach die Oktoberrevolution aus. Als er 1985 mit fast 69 Jahren starb, war der Traum von der kommunistischen Weltherrschaft geplatzt und die Perestroika, der Umbau des sowjetischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, in vollem Gang. Dazwischen spielte sich eine bemerkenswerte Künstlerkarriere ab.
Als Arthur Rubinstein kam zum ersten Mal nach Odessa und Gilels hat ihm gespielt, er war total begeistert. Und die sind Freunde geblieben bis Ende Rubinsteins Leben.
Am Beginn der 30er Jahre machte Arthur Rubinstein eine Visite ins musiknärrische Odessa und war vom Talent des 14-jährigen Gilels überwältigt.
Wenn der mal nach Amerika kommt, kann ich meine Sachen packen.
Aber es sollte noch etwas dauern, bis Gilels dem Grand Seigneur Rubinstein in den USA Konkurrenz machen konnte. Zunächst wurde er in Odessa von Jakob Tkatsch, einem Enkelschüler von Chopin, gedrillt wie auf dem Exerzierplatz. Und erst seine zweite Lehrerin Bertha Reingbald hat am Konservatorium in Odessa das aus ihm herausgeschliffen, was das Spiel von Emil Gilels so berühmt machte. Die absolute Zuverlässigkeit der Technik, die messerscharfe Präsenz und Klarheit des Tons, das untrügliche Gefühl für Proportionen und Rhythmus. Doch noch etwas kam hinzu, das Gilels selbst von seinem schärfsten Konkurrenten in der Sowjetunion, Swjatoslaw Richter, abhob. Nicht nur der Gilels-Schüler Felix Gottlieb gerät darüber heute noch ins Schwärmen.
Sein fantastischer Klavierklang, goldener Klang, goldener Ton. Das kann man sich kaum vorstellen, besonders wie wir das live im Saal gehört haben.
Eigentlich stammte das oft wiederholte Wort vom goldenen Klang von Heinrich Neuhaus, dem charismatischen Klavierpädagogen am Moskauer Konservatorium, der Gilels 1932 auf seinen ersten großen Wettbewerb vorbereiten sollte. Aber Neuhaus fand am Stil von Gilels wenig Gefallen und kümmerte sich lieber um seinen Favoriten Swjatoslaw Richter. Dennoch gewann Gilels mit erst 16 Jahren den ersten All-Unions-Wettbewerb und war von da an der Favorit einer anderen charismatischen Person.
Man soll nicht vergessen, dass er war in Anführungszeichen Liebling von Stalin. Und immer, wenn es gab irgendwelche festliche Erscheinungen, da musste unbedingt Gilels teilnehmen. Und das war sehr gefährlich.
Nicht zuletzt Stalins Kulturapparat sorgte dafür, dass Gilels in den 30er Jahren Karriere machte. Man wollte sein Spiel propagandistisch als wahren sowjetischen Stil verkaufen, doch bei internationalen Wettbewerben in Wien und Brüssel bewies er, dass sein Tschaikowski, sein Liszt oder sein Beethoven kein sozialistischer Realismus waren, sondern eine unromantische, neusachlich gereinigte Kunst der Werkauslegung. Widerspruch gegen Stalin war freilich selbst bei einem Volkshelden wie ihm ausgeschlossen. Und so trat Gilels während des Krieges in die kommunistische Partei ein.
Er wusste ganz genau, wo er lebt. Und er war deshalb auch ein sehr geschlossener Mensch. Weil ein falsch gesagtes Wort konnte das Leben zunichte machen.
Der Krieg machte Gilels Hoffnungen auf eine internationale Karriere zunichte. Und statt bei der New Yorker Weltausstellung, wie geplant, spielte er für Soldaten. Ins belagerte Leningrad reiste er mit Igor Strawinskys Stücken aus Petruschka. In einem Propagandafilm sieht man ihn auf einem Militärflugplatz unter sonnigem Sowjethimmel, wo er für Piloten Rachmaninow spielt.
Gilels играл на фронте.
Die Truppen brauchen Musik. Sie müssen sich immer daran erinnern, warum es sich lohnt, diesen Krieg zu führen. Unsterbliche Musik.
Aber der Krieg brachte bei allen Entbehrungen auch die Wiederbegegnung mit einem verehrten Komponisten, Sergei Prokofjew.
Seine Erscheinung als Komponist und Klaviervirtuose prägte sich mir für das ganze Leben ein. Dann kam das Moskau der 30er und 40er Jahre, als wir alle mit Sergei Sergejewitsch zusammenkamen und seine neuen Werke hörten. 1944 schlug er mir vor, als erster seine 8. Sonate öffentlich vorzutragen. Die Arbeit an dem Werk riss mich hin. Es ist ein Stück von großer Tiefe, das höchsten musikalischen Einsatz verlangt.
Schritte kurz vor dem Auftritt in einem Konzert im großen Saal. Frackschritte, wie die gemeißelten Schritte eines Menschen, der den Gang nach Golgatha antritt, aber mit Würde und Selbstvertrauen. Dann der Klang der Schritte, die auf die Bühne hinaustraten. Es waren energische, schnelle, in deren Ungestüm sich die kolossale Anspannung entlud.
Emil Gilels ging weiter seinen Weg. Kompromisslos in der Musik, das politisch Machbare klug einschätzend. 30 Jahre war er alt, als er nach dem Krieg seine Konzertreisen wieder aufnahm und mit seinem riesigen Repertoire von 300 Werken bald schon in den Westen reisen durfte. 1951 nach Italien, 1955 erstmals in die USA.
Aber meistens nicht alleine, sondern mit noch einem KGB-Mann, der sollte alles beobachten. Das war normal in Sowjetunion, auch nach Stalin. Zum Beispiel diese berühmte Aufnahme von 5 Beethoven-Konzerten mit George Sell, mit Cleveland Symphony Orchestra. Bis zum letzten Moment, er wusste nicht genau, bekommt er Erlaubnis, nach Amerika zu fliegen oder nicht. Wie Sklaven. Musik.
Emil Gilels, der Mann mit den undurchschaubaren Gesichtszügen, machte den Überwachungszirkus mit, ohne öffentlich zu klagen oder gar zu emigrieren, wie sein Landsmann, der Cellist und Kammermusikpartner Mstislav Rostropowitsch. Und wenn bei seinen zahlreichen Auslandsreisen die diplomatischen Verhandlungen und Austauschgeschäfte hinter den Kulissen funktionierten, kamen zuweilen grandiose Plattenaufnahmen zustande. Etwa die von Felix Gottlieb erwähnte Einspielung aller Beethoven-Konzerte mit George Sell oder das zweite Klavierkonzert von Johannes Brahms mit dem Chicago Symphony Orchestra und dem Dirigenten Fritz Reiner.
Uns Jungen gefiel es unheimlich gut, wenn er mit dem rötlichen Haarschopf und diesen starken Händen spielte. Und wie er am Flügel saß. Es war zu sehen, dass er völlig in sich versunken war. Jede Faser des Körpers. Dabei hielt er sich ganz aristokratisch. Ohne jede überflüssige Bewegung.
So wie der Komponist Rodion Schtschedrin empfanden viele junge Musiker den langsam in die Jahre kommenden Gilels, der immer mehr zum Monument seiner selbst wurde, ohne einen Deut an technischer Brillanz und musikalischer Tiefe einzubüßen.
Es kommt darauf an, eine bestimmte Spitze zu erreichen und dann noch darüber hinaus zu gelangen. Das ist sehr schwierig, aber man darf nicht stehen bleiben. Es gibt keine Norm, die erreicht werden müsste.
Mit diesem Credo hat Gilels am Ende seines Lebens Schubert, vor allem aber Beethoven neu gespielt. Einen immer noch muskulösen, aber auch abgeklärten Beethoven. Die Gesamtaufnahme seiner Sonaten konnte er nicht mehr beenden. Immer wieder hatten ihn Herzprobleme und seine Diabetes zu Absagen und Pausen gezwungen. Nach einer Routineuntersuchung in einem Moskauer Krankenhaus starb er unerwartet am 14. Oktober 1985, heute vor 25 Jahren. Für seine Frau blieb eine Erinnerung.
Ich erinnere mich an die leichten Schritte des Wanderers am Strand von Riga. Oder an die Schritte an Deck der Transatlantikdampfer. Es gab die Schritte der Empörung gegenüber Ungerechtigkeit, aufbrausend, unversöhnlich. Aber auch die ausgebrannten, bleiernen Schritte, die über die Stufen des Waggons von seiner letzten Reise herabsteigen.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Emil Gilels, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Alfred Neumann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.